Deutschlandfunk Kultur heute.
Derzeit gibt's im Fernsehen jeden Tag die Sendung mit der Maus. Und auch wir nehmen uns Zeit für Erklärungen im Deutschlandfunk Kulturnachmittag. Natürlich bei Themen aus der Welt der Kultur.
Endlich mal erklärt.
Ja, heute geht's um ein eher heikles Thema, viel und heftig diskutiert unter Sängerinnen und vor allem Sängern und Anlass für manch derben Scherz. Um die Frage, warum sind Baritone in der Oper oft die Bösen und Tenöre die Guten? Manch Bariton wird wahrscheinlich sagen, weil Tenöre zu simpel sind, um Ränke zu schmieden. Aber was sagt unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs? Herr Fuchs, erstmal vielleicht eine Analyse. Ist das eigentlich so, dass der Bariton immer der Böse ist?
Ja, da kann man einfach sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. In diesem Fall denkt man vielleicht an den würdigen Gurnemanns, den Grals-Zeremonienmeister aus dem Parsifal von Richard Wagner. Der singt schön tief und sonor und ist natürlich der Gute letztendlich. Auf der anderen Seite hat man jemand wie Othello bei Giuseppe Verdi, der Desdemona tötet, seine Gattin. Andererseits wird er ja reingelegt. Es ist ja eine Intrige, die zu dieser Tat letztendlich führt. Von daher kann man sicherlich nicht sagen, ist in dem Fall der Tenor Othello der Böse.
Würde er die Tenorthese bestätigen?
Genau, das bestätigt in dem Fall die Tenorthese. Wir haben es eben bei diesem Thema wirklich mit einer etwas diffizilen Geschichte zu tun, was man eben auch historisch einordnen muss und übrigens nur als kleines Erklärstück im Erklärstück. Also der Unterschied zwischen Bass und Bariton, das ist auch erst im 19. Jahrhundert entstanden. Der Bariton ist natürlich der gleichsam höher gelegte Bass und wir können in dem Fall aber sowohl Bass wie Bariton verwenden. Also sagen wir einfach, Bass-Baritone sind in einer gewissen Zeit meistens die Sinistren, die Bösen. Auch die Unheimlichen.
Woher kommt das? Sie haben jetzt zwei Beispiele genannt, in denen es nicht so ist, wie wir jetzt unterstellt haben. Aber woher kommt diese Rollenzuweisung eigentlich? Wann ist die entstanden?
Ja, jetzt müssen wir natürlich sagen, warum es so ist und warum wir drüber sprechen. Weil in vielen Opernklassikern, die Land auf Land abgespielt werden, natürlich diese Konstellationen da sind. Also erfunden hat es im Grunde Giuseppe Verdi im 19. Jahrhundert. Da ist diese Stimm- und Rollenzuteilung entstanden, diese Vokalduelle. Man kann denken zum Beispiel an den Troubadour. Da haben wir Graf Luna als Bariton und Manrico als Tenor. Der Bariton lässt gleichsam den Tenor hinrichten. In der Traviata gibt es eine ähnliche Konstellation zwischen Alfredo und seinem Vater Giorgio. Alfredo als Tenor, Vater ist Bariton. Oder auch bei Wagners Ring, nur zu denken an Siegfried und Hagen, Tenor gegen Bariton, Bassbariton. Und das ist eine Konstellation, die sich bis zu Puccini, bis ins 19. Jahrhundert durchzieht. Oft geht es dann auch darum, dass der eine vielleicht dann der wirklich liebe, freundliche, heldische Liebhaber ist, der Tenor, und eben der böse Widersacher ist dann der Bariton. Und diese Konstellation ist einfach sehr, sehr auffällig, nicht nur bei Verdi und Puccini, sondern im Grunde so über 130 Jahre Operngeschichte.
Da will ich Sie jetzt mal zu einer Spekulation verleihen. Also haben Sie die Idee, woran das liegen könnte? Liegt das daran, dass ein Held, also ist unsere Wahrnehmung, dass ein Held vielleicht eine strahlend helle, sonore Stimme hat, ist unsere Vorstellung eine Folge dieser Rollenzuteilung oder liegt sie dem zugrunde?
Ich denke, in der damaligen Zeit spielt das eine Rolle. Heute ist ja nochmal alles ganz anders, aber wir dürfen nicht vergessen, das Ganze kommt ja auch, ist ja eine Entwicklung. Die Stimmfächer, die Rollenzuschreibung, das kommt natürlich, seit es Opern gibt. Und da spielt dann der ganze Bereich etwa von Kastraten, von Sopran beziehungsweise hohen Tenörstimmen, die sich aus dieser Sache dann entwickelt haben, Countertenören, all das spielt eine große Rolle. Und ich denke, es war damals für die Zeit einfach ein künstlerisches Statement, etwas Neues in die Welt zu bringen. Und dann kann jemand wie Verdi einfach sagen, ja gut, so wird das jetzt gemacht, Punkt. Und dann ergibt sich natürlich rückwirkend auch ein bisschen der Blick, die tiefen Stimmen sind automatisch natürlich unheimlich und eher böse. Das hat sich natürlich total verändert, wenn wir auf die Gegenwart gucken, also die nicht ganz so direkte Gegenwart ist noch ein Stück wie Dr. Faust von Busoni. Der hat dann tatsächlich dieses Rollenschema durchbrochen und hat eben Mephisto und Faust so besetzt, dass der Mephisto ein Tenor ist und Faust eben ein Bariton. Da wurde es also ganz bewusst gemacht. Und ein kleiner Blick vielleicht ins gegenwärtige Musiktheater. Da wird nicht nur mit diesen Stimmklischees, diesen Zuschreibungen zum Teil sehr kreativ gespielt, sondern auf der anderen Seite wird es natürlich ganz bewusst durcheinander gewirbelt. Wir haben ja auch die Geschlechterzuordnung auf der Bühne nicht mehr so richtig. Da geht es also so munter durcheinander und da ist dieses Schema nun überhaupt nicht mehr vorhanden.
Das ist wahrscheinlich auch das Interessante daran. Also wenn so etwas einmal etabliert ist, dann kann man natürlich auch mit dieser Etablierung spielen.
Ganz genau. Und dann gibt es auch so neue Erfindungen. Es gibt ja die Countertenöre, sind natürlich sehr, sehr bekannt. Aber es gibt in seltenen Stücken, gerade beim experimentellen Musiktheater, auch so etwas wie einen Counterbariton. Da kann man sich schon vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist. Das können auch nur wenige. Denn da muss man dann wirklich von den allertiefsten Tönen bis in ziemlich hohe Höhen kommen. Und nur wenigen gelingt das. Das ist dann gleichsam ein sportiver Reiz, aber auch ein künstlerischer Reiz, der gleichsam sozusagen eine ganze Opern- und Stimmengeschichte nochmal reflektiert.
Und wo wir gerade einen Tenorwitz hatten, hören wir dann genau in diesem Zusammenhang mit einem Baritonwitz auf. Da sagt man ja, oben fehlt ein Ton, unten fehlt ein Ton. Jörn Florian Fuchs hat uns die Rollenverteilung zwischen Bariton und Tenor endlich mal erklärt. Vielen Dank dafür.